Seelenfutter Folge 71 von Revolützern und doofen Radieschen. Gedichte von Erich Mühsam und Kurt Tucholsky.
Und da schrie ich Revolütze, und die Revolutzermütze schob er auf das linke Ohr, kam sich höchst gefährlich vor.
Hallo und herzlich willkommen zur 71. Folge. Das wird lustig heute. Und er schrie ich Revolütze. Ja, so geht's eigentlich die ganze Zeit über, oder? Wir haben diesmal wirklich stramm politische Texte.
Ja. Und zwar heute gibt's mal auf die Mütze für die SPD. Das muss ich mal vorweg sagen. Es ist ein bisschen heikel. In knapp 2 Monaten ist Bundestagswahl. Und wir werden es alles toll einordnen, historisch und so weiter. Das hat ja nichts mit Olaf Scholz zu tun.
Nein.
Also das Gedicht, das ich mitbringe, ist 1907. Ne? Das, aber es geht irgendwie ja um die Sozialdemokratie und es geht in Wahrheit um Politik und es geht um Haltung und es geht um Ernsthaftigkeit und boah, was haben wir für eine interessante Folge heute vor uns.
Ich bin auch schon wirklich gespannt. Also ich habe mich irre gefreut, als du dein Gedicht geschickt hast, weil ich auch schon mal damit geliebäugelt hatte und habe gedacht, jetzt ist es raus, das müssen wir es machen.
Jetzt genau. und ich habe gedacht, also näher vor der Bundestagswahl können wir es nicht tun,
weil
das schwebt so ein bisschen vor sich hin. Witzigerweise, also wir haben ja oft Susanne, also die das erste Mal zuhören, wir schicken uns die Gedichte, 2 stellen wir dann pro Woche vor. Und oft sind die Autorinnen sehr unterschiedlich, sehr komplementär. Und schon letzte Woche waren die beiden irgendwie wie aus demselben Teig gebacken, so ein bisschen. Mhm. Selbe Zeit, selbes Milieu. Und auch hier, Erich Mühsam, Kurt Tucholsky, also das ist schon... Wir tauchen so in eine Zeit ein. Und das finde ich.
Ja,
toll.
So ein bisschen, ja, genau. Auch wenn die Gedichte zwar 20 Jahre auseinander liegen, aber wir tauchen da schon in eine Zeit und in eine Stimmung ein. Ja. Jetzt tauch du mal mit uns ins erste Gedicht.
Erich Mühsam ist jetzt nicht das erste Mal bei uns dabei.
Nein.
Aber das zweite Mal, wenn ich das richtig sehe. Und deswegen gilt es schon noch ein bisschen was zu erzählen. So ein ganz aufrechter, ein Aktivist, ein Anarchist, ein Antimilitarist, Schriftsteller, Publizist. Ja, und wenn es was zu tun gab, da war er mitten dabei. Also ein Mitkonstrukteur der Münchner Räterepublik 1919 zum Beispiel. Dafür ging er für 15 Jahre in Festungshaft und hat 5 Jahre gesessen. Also nicht nur so ein Schreibtischtäter, sondern ich würde sagen, bei jeder Hauerei, bei jeder Aktion. Dabei 1878 in Berlin geboren, in Lübeck aufgewachsen, Kind einer jüdischen Familie, Cousin von Ernst Heilmann, SPD-Politiker. Ich werfe das jetzt einmal so ein, um den Bezug zur Sozialdemokratie deutlich zu machen, denn das Gedicht Der Revoluzzer von Erich Mühsam ist gewidmet der deutschen Sozialdemokratie. Also er ist Cousin von Ernst Heilmann. Er ist Mitschüler von Gustav Radbruch, Reichstagsabgeordneter der SPD. Mhm. Als er später, als er in der Festung saß, hat er ihn besucht. Mit 17 Jahren ist er wegen sozialdemokratischer Umtriebe von Lübecker Gymnasium geflogen. Also er hatte interne an die Zeitung gesteckt. Und dann war es vorbei mit der Karriere, hat in Parchim die mittlere Reife gemacht und ist dann Apothek-Lehrling geworden. Mhm. Der Vater war Apotheker. 1901 nach Berlin gewechselt, dort erst in dem Brotberuf gearbeitet und dann immer mehr ins Schreiben gekommen als Redakteur in diversen anarchischen Blättern. Wanderjahre hat er eingeschoben mit seinem Lebenspartner Johannes Noel, Zürich. Wien, Paris, München, in Norditalien. Und in München hat er, und das fand ich eine witzige Seitennotiz, nach dem Vorbild von Karl Kreser eine Gesellschaft der Geächteten gegründet. Also hat sie alle zusammengerufen, Landstreicher, Bettler, Huren, Verbrecher und ihnen so eine Heimstatt gegeben. Gespannt. Also Hat einen sozialistischen Bund gegründet, hat die Gruppe der Anarchist gegründet, also das Lumpenproletariat hat damit agitiert. Was für eine Type, das Kaiserreich konnte damit so gar nichts anfangen, kann man sich vorstellen. Anklage wegen Geheimbündelei hat nicht so richtig geklappt, ist später dann 1918, ich würde sagen als Kriegsdienstverweigerer, also weil er den Militärdienst und auch den Heimatdienst verweigert hat, eingebuchtet. Wahnsinn. Und in der Münchner Zeit ist sozusagen die Herzkammer der Münchner Bohème gewesen. Heinrich Mann, sein Freund, Wedekind, Feuchtwanger. Franziska zu Reventlow, also hier aus Husum, du weißt Bescheid, die dann Schwabinger Gräfin oder Skandalgräfin wurde, hat für den Simplizismus geschrieben. Also wirklich in dieser unglaublichen Zeit vor dem Ersten Weltkrieg und nach dem Ersten Weltkrieg, unglaublich aktiv, vernetzt, streitbar, ich glaube auch ein anstrengender Typ gewesen. 1915 hat er geheiratet, Crescentia Elfinger, seine Zenzel. Die hat ein Kind mit in die Ehe gebracht, sie haben selbst keine Kinder gehabt. Und ja, nach dem Ersten Weltkrieg lange in Haft gewesen, zeitweise in der KPD, das ist auch nicht so doll. Und dann in so anarchistischen Gruppen und Zirkel. In der Nacht des Reichstagsbrandes, als die Nazis die Macht in Deutschland übernommen haben, wurde er verhaftet von der SA im Februar 33 und im Juli 34 von der SS ermordet im KZ Oranienburg. 1907 schreibt er das Gedicht Der Revoluzzer. Das ist 1914 dann in einem Gedichtband veröffentlicht worden. Also das müssen wir uns dann auch so ein bisschen klar machen, was da gerade dran war. Und das ist auch gerne vertont und inszeniert worden. Ernst Busch, der große Theatermann Ernst Busch, hat dieses Gedicht weltberühmt gemacht. Bis zu Konstantin Wecker und anderen haben mit diesem Text gearbeitet. Ja, und ich würde sagen, ich...
Und jetzt Friedemann Margol, genau, jetzt... Jetzt sind wir gespannt.
Der Revoluzzer, der deutschen Sozialdemokratie gewidmet. War einmal ein Revoluzzer im Zivilstand Lampenputzer, ging im Revoluzzerschritt mit den Revoluzzern mit. Und er schrie, ich Revoluzze! Und die Revoluzzermütze schob er auf das linke Ohr, kam sich höchst gefährlich vor. Doch die Revoluzzer schritten mitten in der Straßen, mitten, wo er sonsten unverdrutzt alle Gaslaternen putzt. Sie vom Boden zu entfernen, rupfte man die Gaslaternen aus dem Straßenpflaster aus, zwecks des Barrikadenbaus. Aber unser Revoluzzer schrie, ich bin der Lampenputzer dieses guten Leuchtelichts. Bitte, bitte tut ihm nichts. Wenn wir ihn das Licht ausdrehen, kann kein Bürger nichts mehr sehen. Lass die Lampen stehen, ich bitt, denn sonst spiel ich nicht mehr mit. Doch die Revoluzzer lachten und die Gaslaternen krachten und der Lampenputzer schlich fort und weinte bitterlich. Dann ist er zu Haus geblieben und hat dort ein Buch geschrieben, nämlich wie man revoluzzt und dabei doch Lampen putzt. Erich Müser.
Ein großartiger Text. Ein wirklich großartiger Text.
Ist ein Spaß, oder?
Ist ein großer Spaß. Ist ein großer Spaß, aber ist ja nicht nur lustig. Also muss man sagen, ist tatsächlich... erzähl, warum hast du ihn uns mitgebracht heute?
Also ich fange mal mit der Sprache an. Ich finde, das ist unglaublich... unterhaltsam, faszinierend, bindend, eine Muritat, eine große Muritat, also eine richtige Geschichte wird erzählt, entfaltet, mit der Krise und mit der Lösung und das ist einfach ein brillantes Handwerk, sehr satirisch, sehr ironisch, ich glaube, die Leute werden exakt gewusst haben, was er meint, ohne dass es jetzt voyeuristisch in der Tagespolitik rumpuzzelt.
Ja.
Um die ging es natürlich. Also 1907 hat sich die SPD erst für Streiks ausgesprochen, im Zusammenhang mit der Oktoberrevolution, und dann die Seiten gewechselt und sich gegen Massenstreiks, und zwar dauerhaft dann gegen Massenstreiks ausgesprochen. Er hat mal gesagt, diese Vereinsmeier der zentralisierten Gewerkschaft gehen ihm so auf den Nerv. Und da hat die, die SPD von 1907 eben in dem Paktieren, in dem Konzessionen machen, in dem Kompromiss, für Effizienz Kompromisse schließen, ordentlich mitgemacht. Übrigens, Gaslaternen, habe ich ein bisschen gelesen, waren auch ein Politikum, als sie gekommen sind. Vorher gab es Öllaternen, die waren deutlich weniger hell, und durch die Gaslaterne sind die Städte ausgeleuchtet worden, und das war
ja,
gar nicht
doch dem Bürgerlicht, das sagt er ja, genau.
Genau, aber das
endlich,
fanden die Bürger
endlich kann man
gar nicht
mal was
so
sehen,
toll.
Ja.
Oder
ja.
Sagen wir mal, die Anarchisten fanden es nicht so geil, weil dadurch auch die Staatsmacht ganz anders zugreifen konnte.
Ja.
Also es blieben Dinge nicht mehr so im Dunkeln, und das ist ja wie eine, ja, wie soll ich sagen, also wie so eine Allegorie, dieser Glaslampenputzer auf so ein bürgerlich ordentliches Wesen, das so mitspielen will bei Revolution. Und das geht völlig über seine Kräfte und über seine Möglichkeiten, über seinen Ordnungssinn. Und dann schreibt er eben zu Hause das Büchlein, wie man revolutzt und dabei doch Lampen putzt.
Lampen putzt. Und trotzdem.
Auch witzig,
und trotzdem.
Das Spielen mit der Revolution, das Revolutzen und Revolutzen.
Die Wortspiele mit der Revolution sind wunderbar. Revoluzern, und natürlich, dass er sich dann unten selber treu bleibt und sagt, jetzt mache ich dann eben meine Sachen. Das finde ich groß. Also die Auflösung ist wunderbar. Wunderbar, und ist dann doch zu Hause geblieben und hat gesagt, revolutzt euch doch alleine. Ich bleib mir treu. Ja, schön.
Ja, sehr, und bitterböse. Sehr, 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 also bitterböse, schön. Weil
bitterböse,
er damit deutlich macht, also wer so ordnungskonform Revolution macht, den kannst du nicht ernst nehmen. Der sagt dann auch, ich spiele nicht mit, und die anderen lachen ihn aus. Das ist das Schicksal dieser verbürgerlichten sozialistischen Organisation, die er da ganz schön hochnimmt, meine Güte.
Ja. Genau. Mühsam hat ja auch in dieser Zeit mit der Kappe, ich meine doch, mit der Kommunistischen Partei auch geliebäugelt. Oder
ja,
ich weiß was gar nicht, nach
Also er ist dann in der Festungshaft dann auch Mitglied gewesen, aber er war da immer im Kontakt.
Er war
das ist natürlich fließend gewesen. Und so.
Ja.
Also dann ist es ein Zeitdokument, und es gibt für mich einen zeitlosen Gehalt da drin, das ist diese Sehnsucht nach der klaren Haltung und nach dem gerade durchgehen, also einen Weg zu Ende gehen und nicht einknicken und nicht profillos werden.
Wissen, wofür man steht, ne? Also zu wissen, wofür man steht, ja.
Und das ist einfach ein großartiges Thema, und da geht es jetzt nicht um die eine Partei und um die andere mehr und weniger so, sondern das geht um eine Grundhaltung von politischen Menschen, die für ihre Überzeugung auch was riskieren und was einsetzen und auch eine gewisse Robustheit an den Tag legen, weil sie klar sind.
Ja, ich versuche das gerade sozusagen jetzt nicht. Ich möchte jetzt den Bezug gar nicht unbedingt herstellen, weil es ist auch wirklich schwierig und heikel. Also, aber ja, das ist natürlich das, was wir uns, wonach man sich sehnen kann, was man selten findet, muss man auch sagen, im politischen Geschäft. Wird natürlich immer wieder, das ist ja im Prinzip egal, ob man kurz vor einer Bundestagswahl ist, du kannst ja in die Geschichte zurückblicken, egal wohin du schaust. Das ist kein schönes Geschäft, ja, und Menschen mit Haltung und mit geradem Rücken, die sich selber treu bleiben, sind da rar gesät. Insofern passt das wunderbar.
Ja, Ja. Ich glaube, das, darin ist dieser Text zeitlos.
Ja.
Mensch mit einem bürgerlichen Weltbild, die streben nicht die Revolution an, aber die haben auch gesellschaftliche Utopien und die können sie gerade erreichen oder schlingern oder sich verstecken.
Mhm. Und diese, ja, oder sie wissen gar nicht, wofür sie brennen oder eben so gar keine haben. Ja, das ist dann das ist auch nicht gerade besser.
Aber hier, also, denn sonst spiele ich nicht mehr mit. So. Doch, die Revolution lachen. Ja, super.
Ja. Ja.
So kann es gehen. So, und das möge uns wirklich erspart bleiben, dieses, eine gewisse Infantilität, ne? Oder? Kann man das so sagen?
Ja, kann man sagen. Ja, aber wie gesagt, also die Geschichte ist voll davon. Insofern es funktioniert auch in vielen Zeitbezügen und da muss man nicht weit schauen. Es ist schwierig, sich selber treu zu bleiben und zu wissen, wofür man steht und eben nicht zu sagen, dann spiele ich nicht mehr mit. Es scheint schwierig zu sein. Wenn ich daran denke, muss ich an die zum Beispiel Koalitionsverhandlungen denken der vorletzten Bundestagswahl, als die FDP dann irgendwann sagte, nee, lieber keine Politik mal oder lieber nicht regieren als so regieren. Also es ist ja eigentlich wurscht, wohin man schaut. Sowas passiert ja immer wieder. Wenn ihr nicht wollt, wie ich will, oder wenn ich mich hier nicht, dann gehe ich halt. Mhm, dann spiele ich nicht mehr mit.
Genau. Lustigerweise, die Szene ist mir auch eingefallen und ich habe sie genau andersrum gedreht und gedacht, also ich fand es zwar irgendwie blöd, aber da hat ein Politiker den Rücken gerade gemacht und sagt, gewisse Kompromisse mache ich nicht mehr.
Ne, das kann man so oder so sehen, genau. Das würde ich eher andersherum sehen. Ja, also ich bin mir nicht sicher.
Aber es geht um diese Frage des echten Kerns und des und Politik ist ja einfach eigentlich so ein tolles, leidenschaftliches Feld. Und die Leute, die da mit Herzblut reingehen, die, ja, in 2 Monaten ist Wahl, da gehen wir hin und den...
Ja, das geht uns ja auch, genau, es geht uns alle an und wir sind in irgendeiner Art und Weise ja auch damit alle konfrontiert, vor allen Dingen in den letzten 1,5 Jahren, reiben uns, wissen auch nicht so genau und machen uns lustig oder erheben uns oder auch nicht. Es ist mit Sicherheit schwierig, aber wichtig ist eine gewisse Form von authentisch zu bleiben, also und das Gefühl zu haben, da ist jemand, der meint es wirklich ernst.
Susanne, in unserer kleinen
dazu musste ich dann ein Bibelwort finden.
Lyrisch-biblischen Dramaturgie schicke ich dir das Gedicht und du suchst dazu ein Bibelwort. Und da habe ich ehrlich gesagt ein bisschen feixend an meinem Tisch gesessen, weil diese satirische Muritat schreit nicht direkt nach einem Bibelwort, finde ich.
Nein,
ich war jetzt
danke. Nein, das dachte ich auch. Also es ist jetzt nicht so, dass du denkst, Mensch, da müsstest du jetzt aber dringend noch was dazu stellen. Aber ich bin fündig geworden, glaube ich.
Na klar.
Und ich zieh's so ein bisschen. Man kann das auf zweierlei Richtungen betrachten. Entweder diejenigen, die dem ganzen Spiele zuschauen, oder diejenigen, die daran beteiligt sind. Also Psalm 119, Vers 116. Halte mich durch ein Wort, dass ich lebe, und lass mich nicht zu Schande werden über meiner Hoffnung. Ja, es nimmt so ein bisschen dieses, dann spiele ich nicht mehr mit auf und schaut, lass mich nicht zur Schande werden über meine Hoffnung, solange ich welche habe. Ja. Mhm. 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 Das stelle ich dazu.
Okay, ja, die zweite Hälfte, diese Sehnsucht verstehe ich sofort. Und bei der ersten habe ich gedacht, erhalte mich durch ein Wort, dass ich lebe. Und in diesem Erhalten steckt Haltung drin. Also gib mir ein Wort,
dass ich mich begleiten kann. Ja, dass ich andocken kann. Ja.
Und das mir den Weg in die Haltung zeigt, so gerade zu sein. Damit spiele ich auch noch ein bisschen. Also ich finde, das ist eine schöne Konsonanz zu diesem frechen Gedicht.
Zugegebenermaßen wirklich nicht einfach gewesen. Würdest du uns den Mühsam bitte nochmal lesen?
Den, ja, das mache ich gerne. Ich mag den Psalm 119 dazu, das finde ich.
Ja, ich mag ihn auch dazu. Ich habe ihn deswegen ja durchaus auch bewusst dazu gestellt, aber es hat mich dann doch ein bisschen Zeit gekostet, muss ich sagen. Genau. Und er lächelte.
War einmal ein Revoluzzer im Zivilstand, Lampenputzer, ging im Revoluzzerschritt mit den Revoluzzern mit und er schrie, ich Revoluzze! Und die Revoluzzermütze schob auf das linke Ohr, kam sich höchst gefährlich vor. Doch die Revoluzzer schritten mitten in der Straße, mitten wo er sonst unverdrutzt alle Glaslaternen putzt. Sie vom Boden zu entfernen, rupfte man die Glaslaternen aus dem Straßenpflaster aus, zwecks des Barrikadenbaus. Aber unser Revoluzzer schrie, ich bin der Lampenputzer dieses guten Leuchtelichts, bitte, bitte tut ihm nichts. Wenn wir ihnen das Licht ausdrehen, kann kein Bürger nichts mehr sehen. Lass die Lampen stehen, ich bitt, denn sonst spiele ich nicht mehr mit. Doch die Revoluzzer lachten und die Gaslaternen krachten und der Lampenputzer schlich fort und weinte bitterlich. Dann ist er zu Haus geblieben und hat dort ein Buch geschrieben, nämlich »Wie man revoluzzt«. Und dabei doch Lampen putzt. Erich Mühsam, der Revoluzzer der deutschen Sozialdemokratie, gewidmet.
Ja, vielen Dank. Heute kommt es aber auch wirklich dicke.
Ja. Da möchte man nicht Genosse sein, aber müssen wir jetzt durch, die lieben Leute. Denn Kurt Tucholsky hat sozusagen dieselbe Flinte angelegt.
Ja, definitiv, er haut in dieselbe Kerbe. Ja, genau. Peter Panther, Ignaz Wrobel, Theobald Tiger, Kaspar Hauser. Wir haben Kurt Tucholsky schon mal vorgestellt, ich meine sogar schon zweimal, auch natürlich bekannt unter seinen Synonymen, geboren Januar 1890, als Kind einer wirklich sehr wohlhabenden jüdischen Familie in Berlin, hat wenig Begeisterung für sein Studium gezeigt, aber war ein großartiger Beobachter der politischen und gesellschaftlichen Verhältnisse seiner Zeit. 1911 hat er dann als Journalist bei der sozialdemokratischen Zeitschrift Vorwärts begonnen und dann immer weiter veröffentlicht. Es gibt hier in einer Biografie habe ich einen schönen Satz gefunden. Tagsüber arbeitete er für Verlage, abends stürzte er sich ins Berliner Nachtleben. Und Tucholsky hat, glaube ich, wirklich wenig ausgelassen. Ein Lebemann mit Hang zu schönen Frauen. Also es ging ihm in dieser Zeit wirklich richtig gut. Berühmt wurde er dann auf einen Schlag mit seiner Liebesgeschichte Rheinsberg, ein Bilderbuch für Verliebte, stand plötzlich im Mittelpunkt der Berliner Gesellschaft und alle Türen flogen auf, wurde Mitarbeiter der renommierten Schaubühne, später der Weltbühne. Zeitschriften hatten damals ja noch eine ganz andere Reichweite und eine ganz andere Durchschlagskraft als heute. Und hat dann Theaterkritiken, Rezensionen und politische Kommentare noch und nöcher veröffentlicht. Dann der Erste Weltkrieg. 1915 wurde er eingezogen und hat dann, er war im Baltikum stationiert, seine große Liebe und zweite Frau Marie Gerold kennengelernt und mitgenommen. Nach Hause. Die Ehe scheiterte dann später, ich glaube, das hattest du auch schon mal erzählt, an seinen zahlreichen Seitensprüngen und Affären, obwohl er sie doch eigentlich so sehr liebte, wohl. Die Erfahrung als Soldat hat ihn dann, wie so vielen, die wir hier ja schon kennenlernen durften, zu einem Antimilitaristen gemacht und zu einem ganz, ganz bösen Beobachter des Militarismus in der Weimarer Republik. War eher links verortet, hat sich aber keiner politischen Bewegung wirklich angeschlossen und ist dann als Korrespondent der Weltbühne nach Paris gegangen, kehrte 1926 zurück, hat dann die Leitung der Weltbühne kurz übernommen, sie dann an seinen Freund und Kollegen Karl von Ossietzky abgegeben und ist dann nach England und Dänemark gereist und lebte ab 1930 in Schweden. Deutschland hat er aber nie aus dem Blick verloren. Mit Sorge hat er natürlich die Entwicklung beobachtet, die dann geschah ab 1930. Und offensichtlich hat ihn das auch in Schweden mehr und mehr in eine psychische Krise gestürzt, in eine Depression gestürzt, könnte man fast sagen. Er hat dann nochmal einen Roman geschrieben, Schloss Gripsholm, auch sehr, sehr erfolgreich. Aber dann natürlich 1933 Machtübernahme, seine Bücher wurden verbrannt, er wurde ausgebürgert. Karl von Ossietzky kam ins KZ. Das alles muss fürchterlich für ihn gewesen sein. Also wahrscheinlich wirklich daran verzweifelt. Und 1935 stirbt er dann, nachdem er eine zu hohe Dosis Schlafmittel zusammen mit Alkohol eingenommen hat. Ob es Selbstmord war, ist ungeklärt. Aber es ging ihm schon zu dieser Zeit überhaupt nicht gut. Seine Texte aber, was wissen wir alle, wer kennt sie nicht, sein Leben weiter. Er ist ein humanistischer, ein zutiefst humanistischer Mensch, kritisch, undogmatisch, politisch, witzig, aber auch bissig. Und so ist auch das Gedicht, das ich uns heute mitgebracht habe. Es ist 1926 in der Zeitschrift Die Weltbühne erschienen und geschrieben hat er es als Theobalds Tiger. Und das Gedicht geht so. Feldfrüchte. Sinnend gehe ich durch den Garten, still gedeiht er hinterm Haus. Suppenkräuter, 100 Arten, Bauernblumen, bunter Strauß. Petersilie und Tomaten, eine Bohnengalerie. Ganz besonders ist geraten die beliebte Sellerie. Ja, und hier? Ein kleines Wieschen? Da wächst in der Erde leis das bescheidene Radieschen. Außen rot und innen weiß. Sinnend gehe ich durch den Garten unserer deutschen Politik. Suppenkohl in allen Arten im Kompost der Republik. Bonzen, Brillen, Geberockte, Parlamentsroutine Dreh. Ja, und hier? Die ganz verbockte, liebe, gute SPD. Hermann Müller, Hilferlieschen blühen so harmlos, doof und leis, wie bescheidene Radieschen, außen rot und innen weiß.
Autsch.
Autsch, ich habe gerade gedacht, Autsch. Ja, aber ja. Manchmal muss es sein.
Und 1926, als das... Ja. Wenn ich mir das vorstelle, dieser bunte Bauerngarten, das ist irgendwie die Weimarer Vielfalt, um es mal positiv zu sagen. Schreckliches, Unregierbares, Chaotisches, ohne Ziel und Plan gewesen ist, aber erstmal schlendert er da so durch. Das ist eigentlich ganz amüsant, ne? Dieser Einstieg.
Ganz niedlich, ja, ganz schön. Also die erste Strophe ist ganz amüsant und ganz witzig und führt nicht wirklich aufs falsche Gleis, aber so ein bisschen Feldfrüchte. Und in der zweiten Strophe geht's dann so richtig zur Sache. Mhm. Sinnend gehe ich durch den Garten unserer deutschen Politik und ich kann das im Suppenkohl in allen Arten im Kompost der Republik. Und ich glaube, es war auch tatsächlich genauso. Es war eine Kakophonie von Stimmen und Dingen und Ansichten und Ideen oder auch nicht. Bonzenbrillen, geberockte Parlamentsroutinendreh. Herrlich. Also die mangelnde Haltung so wunderbar hier auch nochmal auf den Punkt gebracht mit Parlamentsroutinendreh. Man dreht sich schön und kennt sich und hat die Hüte auf, aber so ganz genau weiß man auch nicht, was man da eigentlich machen will.
Eigentlich ist das ja erschütternd. Also die junge Deutsche Republik ist noch im Grundschulalter. Erst ein paar Jahre alt und eigentlich funktionieren diese Schablonenzuschreibungen von den Eliten und die da oben und so, das funktioniert da auch schon.
Ja, 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 genau. Das ist
Bonzenbrillen, Gehberockte, ja, also ja. Von wegen demokratischer Aufbruch und so weiter.
Da naja, wir nehmen uns ja immer alle mit. Also wir nehmen sie alle mit, das muss man einfach sagen. Also diejenigen, die natürlich ich sag mal, im Kaiserreich den Tonangaben, die im Ersten Weltkrieg die Hosen anhatten, die waren natürlich auch in der Weimarer Republik noch in der vordersten Reihe. Also das ist ja das Schwierige. Ja, also du kannst ja nicht plötzlich das ganze Personal austauschen. Ja. Und
nein, sie sind da, genau. Und mittendrin die SPD.
Und mittendrin die SPD.
Verbockte, liebe, gute SPD.
Die ganze verbockte, liebe, gute SPD. Ja. Also ich meine, eine Sozialdemokratie, was man ihr vielleicht jetzt mal zugute halten darf, ja, ist, sie ist nun definitiv eine der großen konstituierenden Parteien unserer Demokratie. Das muss man einfach mal sagen. Sie begleitet uns schon lange und ich will jetzt hier keine Lanze für sie brechen, aber das ist natürlich, und trotzdem darf man natürlich auch mal sagen, was man von ihr hält. Aber im Prinzip ist es gut, dass wir sie haben. Ja, also das ist schon eine große Tradition, die sich ja hier jetzt auch, also zwischen den beiden Gedichten liegen ungefähr 20 Jahre, in denen viel passiert ist. Ja, muss man auch mal sagen. Die sich aber immer wieder, mal mehr, mal weniger erfolgreich, mal mehr, mal weniger mit Haltung, vielleicht bemüht hat, es klingt so ein bisschen nach 3+, ne?
So. Ja. Ich höre dich erstaunt zu, es ist hier eine Ehrenrettung im Gange. Das finde ich auch völlig in Ordnung.
Ja, ich will es gar nicht, genau, es klingt so ein bisschen so.
Weil so viel Haut drauf ist.
Es ist so ein bisschen,
Lass uns da ein bisschen Abstand dazu nehmen, weil, na klar, es gibt dann die SPD von Willy Brandt und es gibt die SPD von Björn Engholm und es gibt dann auch die Reformnummer von Gerhard Schröder, da bin ich wieder beim Revoluzzer, aber egal, also, ne.
Aber es gibt eben auch Hermann Müller und da kann man auch mal ärgern.
Und Hermann Müller, also das, da ist ja ein Schmerz.
Ja.
Ein akuter Schmerz von Kurt Tucholsky, der daran verzweifelt, dass diese freiheitlichen Kräfte es nicht gebacken kriegen. Und ich meine, das war 1926. Man muss schon sagen, gegen Hitler hätte man mehr machen können müssen, unbedingt. Und letztlich ist Weimar daran gescheitert, dass Hitler den Durchmarsch gemacht hat auf demokratischem Weg. Und da hat natürlich die SPD ihren Anteil daran. Ist doch
natürlich, völlig klar, muss
irgendwie auch von so einem wachen Geist wie Tucholsky gnadenlos.
Ja, die Enttäuschung ist völlig nachvollziehbar, vollkommen nachvollziehbar. Und da wusste man ja schon,
was aber so groß ist, finde ich, ist dieses Radieschenbild. Ich muss ja ehrlich sagen, du sagst, wir werden nicht aufs Glatteis geführt, die erste Strophe verrät ja nichts.
Nein.
Die Überschrift verrät nichts, Feldfrüchte, und die erste Strophe ist also so ungefähr, ich gehe hier über einen Wochenmarkt, so, oder ich gehe eben so, und da sehe ich Blumen und Petersilie, Tomaten, Bohnen und die Radieschen, und das blättert sich so auf in dieser scharf beißenden Kritik eines Radieschens, doof und leise, außen rot, innen weiß.
Innen weiß.
Ja. Ich meine, da bist du nicht bei 3+, das ist also 5 minus. Ne?
Das ist, ja, in der Tat. Und das ist auch wahrscheinlich aus der Haltung dieser Zeit auch nachvollziehbar. Die Enttäuschung ist groß und wahrscheinlich auch zu Recht. Es hat da halt keiner seine Stimme gefunden, es hat keiner seine Position so wirklich gefunden. Und das Ende kennen wir alle und das ist und es hat sich da wohl schon auch, nein, es hat sich da angedeutet, definitiv. Und das ist ja auch, 1926 ist es ja auch noch sein Versuch das Ganze aufzuwecken. ja, also zu sagen, hallo, ja, das ist ja nicht,
das ist nicht
1933 oder 32, sondern das ist wirklich noch so, dass man sagt, jetzt 1928 war die nächste Wahl, also jetzt kommt mal zur Besinnung und guckt mal, wo ihr steht und was ihr wollt, ja.
Ja. Richtig. Und insofern passen diese Texte ja zusammen, weil Erich Mühsam, der ist, glaube ich, noch ein deutliches Stück radikaler, aber also wirklich als linker Vogel, und Kurt Tucholsky auch, einfach leiden an einer sozialdemokratischen Partei, die nicht aus dem Quark kommt. Und das ist sozusagen ein Leiden aus der Mitte heraus und nicht als politische Gegnerschaft, wo man dann mal die SPD so lang machen will, sondern
man würde sie so dringend brauchen, genau, sondern eigentlich
auf meine Organisation, also als Christ und hauptamtlicher Theologe in der Kirche, leide ich an der Kirche natürlich auch ganz besonders, weil ich sehe, was es könnte und was eben nicht geht im Alltag, und es macht mich völlig irre. Und das sind solche Texte. Mhm. Also von Leuten, die gesinnungsmäßig nah dran sind und dann verzweifeln, wie wenig dann tatsächlich passiert. Und darin finde ich...
Und das ist natürlich völlig legitim, ganz klar. Das ist keine Frage. Und trotzdem, da wir jetzt beides zweimal so die Keule auspackten, habe ich gedacht.
Ja, muss so mal gesagt werden.
Auch nicht ohne.
Ja. Nein, bitte nicht.
Und du hast uns dazu auch ein Bibelwort gefunden.
Matthäus 7, Bergpredigt. Jesus spricht... Vers 20, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Und er malt das ein bisschen aus und sagt, also ein fauler Baum, da gibt's keine tollen Früchte. Und ein guter Baum hat gute Früchte. Und guckt euch die Früchte an, dann wisst ihr, was das für ein Baum ist und was das für Substanz ist. Und das ist ja das Bild dieser Feldfrüchte.
Außenrot und innenweiß.
So, und da nimmt er sich das Radieschen, und das kommt eben so ein bisschen doof daher. Ist ja auch lecker, also egal, aber sozusagen verspricht was ganz anderes, als was es ist. Wunderbar. Und das ist sozusagen ein biblischer Spiegel, dieses.
Ja, passt sehr, sehr schön. Sehr, sehr gut. Dann lese ich jetzt noch einmal die Feldfrüchte. Ja. Sinnend gehe ich durch den Garten, still gedeiht er hinterm Haus. Suppenkräuter, 100 Arten, Bauernblumen, bunter Strauß. Petersilie und Tomaten, eine Bohnengalerie. Ganz besonders ist geraten die beliebte Sellerie. Ja, und hier ein kleines Wieschen, da wächst in der Erde leis das bescheidene Radieschen, außen rot und innen weiß. Sinnend gehe ich durch den Garten unserer deutschen Politik. Suppenkohl in allen Arten im Kompost der Republik. Bonzen, Brillen, geberockte Parlamentsroutinendreh. Ja, und hier die ganz verbockte, liebe, gute SPD. Hermann Müller, Hilferlieschen blühen so harmlos, doof und leis wie bescheidene Radieschen. Außen rot und innen weiß.
Von Revoluzern und Radieschen. Also heute mal super politisch, wenn auch nicht tagespolitisch, aber doch irgendwie, wo geht die Reise hin? Okay, und genau. Wer zeigt Haltung? Folge 71 war das. Und Susanne, wir haben was vor, zum 75. wollen wir feiern.
Genau, unbedingt. Schickt uns Texte, schickt uns Gedichte, die ihr liebt, und wir tragen sie vor. Die 75. Folge gehört euch, ist von euch gemacht, wird von euch gemacht. Bitte gucken, dass die Rechte stimmen, hätte ich fast gesagt. Also, dass die Texte nicht zu jung sind, es sei denn, ihr kennt die Autoren. Ansonsten müssten die Autoren schon mindestens 70 Jahre tot sein, damit wir da nicht in Schulitäten kommen, sozusagen. Und dann gestalten wir eine Sendung mit euren Lieblingsgedichten.
Mit euren Seelenfuttertexten, das wird die Folge 75, bitte alle Texte an seelenfutter@kirche-husum.de. Wir verschicken ein paar Gedichtbände auch an euch. Seelenfutter@kirche-husum.de, das wird die 75, und nächste Woche gibt es die 72. Ich freue mich drauf, Susanne.
Ich freue mich auch sehr. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.